Hallo, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen zu unserem spannenden Kongress, die heilenden Kräfte des Waldes. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wünsche euch Inspiration und Freude. Heute ist der Robin bei mir. Herzlich willkommen, Robin Kaiser.
Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Du bist Psychologe, hast in 2022 dein sechstes Buch veröffentlicht und wirkst vielfältig mit für eine neue Erde als Impulsgeber, als Motor und einer der Botschafter des Kosmos. Dein Weg führte dich in ein buddhistisches Waldkloster, in dem du dann auch viele Erfahrungen wiedergefunden hast über vergangene Inkarnationen. Und mehr möchte ich schon gar nicht sagen, weil es schon so ganz viel über dich gibt. Heute möchte ich mit dir über den Wald für die neue Erde sprechen. Und das führt mich tatsächlich schon gleich zur ersten Frage. Du hattest dich für ein Waldkloster entschieden, für deinen Rückzug. Was hat dich dazu geführt, ein Kloster im Wald zu wählen?
Ja, dass in der buddhistischen Tradition, dort wo ich gewesen bin, in der Thai-Theravada-Tradition, dort gibt es im Grunde genommen eigentlich nur Waldkloster. Man nennt es so, es gibt vielleicht noch die städtischen Klöster, also die in der Stadt gesiedelt sind, aber die vertreten eher weltliche Spiritualität. Da geht es eher darum, dass im Kloster selber die Schulen sind. Also die haben das in Thailand da drüben miteinander verbunden. Und die Stadtklöster sind immer Schulen und Klöster in einem. Aber das, was es an Spiritualität, vor allem für westliche Interessierte dort gibt, das sind meistens dann die Waldklöster. Und für mich war vor allem dieses tiefe Eintauchen in die Natur, vor allem auch diese andersartige Natur. Man kennt ja deutsche Wälder, aber in einem thailändischen Urwald, wo es wirklich sehr laut ist, wo die ganze Zeit irgendwelche Grillen zirpen und wo die Geräusche der Natur so um einen herum sind, da fällt man automatisch an einen meditativen Zustand.
Ja, genau. Das bieten nach deinem Gefühl, Erfahrungsschatz, bieten Wälder das, dass man dort oder dass der Mensch dort die Chance hat, in einen guten meditativen Zustand zu gelangen?
Ja, wir kommen zurück in einen natürlichen Zustand, möchte ich sagen. Und ein natürlicher Zustand ist ein ausbalancierter Zustand. Deswegen würde Meditation, also die Mitte finden, ganz gut passen sprachlich. Und im Grunde genommen sind Wälder oder alles in der Natur existiert ja noch in der natürlichen Rückverbindung zu allem, was existiert. Also kein einzelner Baum erfährt sich als getrennt. Kein Tier, außer er ist zu sehr mit den Menschen lebend. Und dadurch ist in der Natur und bei den Tieren und Pflanzen einfach das Schwingungsfeld der Verbundenheit, des Miteinanders noch spürbar präsent. Und wenn wir in die Natur, in den Wald gehen, kommen wir natürlich ja einfacher in unsere Natur dadurch.
Ja, also das führt mich in ein zur Frage über den aktuellen Zustand unserer Wälder. Also wenn ich durch Wälder gehe, hier bei mir, so um Berlin rum, dann sehe ich tatsächlich viele umgestürzte Bäume. Und oft sind es die größeren mit einem dickeren Stamm auch, die gefallen sind. Einige wurden abgesägt und liegen gelassen. Okay, da sieht man dann warum. Aber viele sind auch von selbst gefallen. Und ich habe den Eindruck, es fallen in letzter Zeit mehr Bäume oder werden sie nur nicht mehr weggeräumt, so wegen der Renaturierung. Wie ist dort dein Eindruck oder dein Wissen?
Dass Bäume im Wald umfallen, ist Teil eines natürlichen Prozesses, würde ich sagen. Dort ist ein ständiger Formwandlungsprozess. Alles wächst und wenn es alt wird, dann verwest es, fällt es um. Ja, manchmal, dass die älteren Bäume mit ihrem Stamm die Grundlage für die jungen Bäume liefert. Also das heißt, auch dort findet ein Zyklus statt. Was ich eher bedenklicher finde, sind die künstlich angepflanzten Wälder, wo man dann wirklich so Reihen an Tannen hat, immer 1,5 Meter Abstand, und man geht durch den Wald und man hat sozusagen überall diese Kucklücken und dieses ganz Systematisierte. Das sind tote Wälder für mich. Da ist kein Leben drin. Das wurde aus einer menschlichen Idee gepflanzt. Und da geht dann der Charme und die Transformationskraft des Waldes in so etwas verloren. Und man spürt sehr deutlich den Unterschied, ob man in einen angepflanzten Wald geht oder in einen natürlichen Wald. Und in einem natürlichen Wald liegt alles quer. Da ist einfach alles wild und natürlich. Und wenn wir aus den Augen des Verstandes gucken, dann sind wir vielleicht manchmal erschreckt, wie es da aussieht. Na, irgendwie keine Ordnung. Aber wenn wir aus den Augen des Herzens gucken und spüren, es ist alles im natürlichen Prozess, dann erkennen wir auch in der Gesamtheit, dass dort eine höhere Ordnung greift, in einen höheren Zyklus greift und dass Bäume genauso Lebewesen sind mit einem Pulsschlag, im Grunde genommen ein großer Organismus, jeder Wald für sich.
Haben die Wälder in Thailand mehr die Chance, ursprünglich und wild zu sein, als hier in Europa oder in Deutschland?
Es ist für mich so ein bisschen schwierig zu vergleichen. Thailand hat auch ganz viele unterschiedliche Regionen. Also im Süden und im Mittelthailand ist es sehr urwaldlastig. Also das ist wie in einem Dschungel. Und da dringt keine menschliche Zivilisation hin. Da ist die Natur so kräftig, dass der Mensch bisher nicht die Kraft, Gott sei Dank, aufbringen konnte, um dort sein Zerstörungswerk fortzusetzen. Im Norden Thailands ist es schon ähnlicher wie hier auch in Europa. Also es gibt auch ja ganz klassische Wälder. Und je mehr wir uns zurückziehen, also die menschliche Zivilisation sich zurückzieht, desto natürlicher sind die Wälder, desto angebundener. Und klar, wenn es urwaldmäßig ist, das heißt, wenn die Pflanzen sehr stark in einer hohen Schwingung auch sind, also man kann das zum Beispiel daran messen, dass die Pflanzen andere Substanzen beinhalten in einem Urwald. Also die europäischen Wälder haben einen anderen Spirit, könnte man sagen, haben aber auch andere Säfte. Und was man im Dschungel findet, das ist so voller Leben, das ist so voller Energie. Also dort wachsen natürlich auch die nahrhaftesten Früchte. Und das ist etwas, daran kann man spüren oder erkennen, wie unterschiedlich das Energieniveau von verschiedenen Wäldern ist, je nachdem, wie viel wächst. Und gleichzeitig hat der Wald hier im europäischen Raum natürlich auch eine Funktion. Also die Tanne als ein Urbild eines ganz bestimmten Archetypus, was wir auch auf den Mensch übertragen können. Also das heißt, ich würde meinen, dass die Menschen, wenn sie natürlicherweise mit der Natur zusammenleben, mit dem Wald zusammenleben, dann ist der Wald überall auf der Welt immer auch genauso, um das aus dem Menschen hervorzuholen, wofür er zu leben bestimmt ist. Also hier in den europäischen Breitengraden sind einfach andere Schwerpunkte in der Erfahrung im menschlichen Leben, und die werden auch durch den Wald, durch die Natur hervorgeholt.
Ich war mal in Schweden, also so im südlichen bis mittleren Schwedenteil, wo ganz viel Wälder auch sind in Schweden. Und das erschien mir dort sehr viel kraftvoller, ursprünglicher. Da waren auch die teilweise die Bäume dann richtig viel dicker, die Stämme, und da war eine riesen Power. Allein die Moospolster, die waren so überhaupt so das gesamte Leben in diesem schwedischen Wald war wirklich strotzend vor allem möglichen Pflanzen, Tiere, alles. Und wenn ich hier bei mir so also in Deutschland so durch Wälder gehe, also es gab bisher hier keinen Wald, wo ich das so gefunden habe. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber vielleicht nutzen wir den Wald auch sehr, wir Deutschen. Das kann natürlich sein, dass wir da sehr mit der Wirtschaftlichkeit unterwegs sind. Genau. Ja. Ja, jetzt muss ich mal schauen zur nächsten Frage. Ja, wie würdest du, wenn du dich kurz verbindest, das sagen, leidet der Wald im momentanen Zustand, den wir Menschen haben, in Deutschland, in der Welt?
Man auf verschiedenen Etagen beantworten. Es gibt eine Ebene, wo einfach alles in der Natur so ist, wie es ist, wo die Natur in Liebe und Dankbarkeit Unstimmigkeiten in den Schwingungen aufnimmt, transformiert und weitergeht. Also es gibt eine heile Ebene in der Natur, eine heile Ebene im Wasser, in der Erde, in der Luft. Das gibt es. Es gibt aber auch die Ebene, wo ich spüre, dass natürlicherweise der Wald, gerade die Tiere, die am Menschen dran leben, sehr unter dem leiden, was wir kreieren, was wir erschaffen haben als Menschheit. Also das Getrenntheitsbewusstsein und die Schöpfung aus dem Getrenntheitsbewusstsein mit der Städtezivilisation, mit den Autobahnen, mit all dem, was dazu gehört, das belastet natürlich auch alle anderen fühlenden Wesen auf diesem Planeten und so auch den Wald, wenn wir. Also es gibt ja inzwischen schon Untersuchungen, dass alleine wenn man sich etwas, eine Frucht aufschneidet, dass Forscher das geschafft haben, dass die aus den Pflanzen, die man gerade für die Suppe irgendwie, die Petersilie schneidet, dass die Petersilie schreit. Also dass es irgendwie ein Ton gibt, auch wenn es nicht akustisch hörbar ist, aber dass, wenn man seine Petersilie zu schneiden beginnt, dass die weiß, was gerade mit ihr passiert, könnte man so ausdrücken. Jetzt sind wir auf einer Welt, das ist ein ständiges Recycle. Das heißt, andere Lebewesen stellen sich zur Verfügung für andere Lebewesen und so natürlich auch die Natur, die Tiere, die Pflanzen, wobei auch dort ein Umlernen stattfinden kann. Also ich finde, dass das Schamanistische oder genauer gesagt, das, was in den indianischen Kulturen präsent ist, dass man bei allem, was man zu sich nimmt, vorher fragt, ob die Pflanze willens ist, ihr Leben zu schenken, um mein Leben fortzusetzen. So, und mit dem Bewusstsein durchs Leben zu gehen, da hat man schon eine ganz tiefe Verbindung. Und wenn man so durchs Leben geht, dann holt man den Wald auch wieder ab. Immer wenn man unbewusst durch den Wald geht, immer wenn man im Wald ein Objekt, ein Nutzobjekt sieht und einfach nur Brennholz darin sieht, dann ist man natürlich auf einer missbräuchlichen Ebene, auf einer Raubbauebene. Und das ist Teil des getrennten Bewusstseins. Das könnten wir gar nicht erleben, fühlen, erfahren, wenn wir uns nicht so abgeschottet hätten. Und je mehr sich das Bewusstsein öffnet und erweitert, bekommen wir einfach mit, dass unsere grünen Freunde, klein und groß, alle ein Gefühl haben von dem, wer sie sind und alle Empfindungsvermögen haben auf ihrer Ebene, auf ihrer Etage. Nicht so, dass sie es verbalisieren könnten, aber In allem steckt ein Wesen, in allem steckt etwas Lebendiges. Und da wieder rückzuverbinden, das ist eine Möglichkeit, wie wir mit unserem Bewusstsein erkrankte Wälder auch wieder unterstützen können.
Ja, also das, ich würde das auch mit Achtsamkeit, ne, gegenüber dem Wesen Wald und allen Wesen, die in ihm wohnen, so gleichsetzen. Also ich habe tatsächlich gelernt, wenn ich, egal was ich finde im Wald, wenn ich es nicht mit nach Hause nehme und aber in meinen Händen hatte, dass ich es und da lassen möchte, dass ich tatsächlich an den Punkt zurücklege, wo es vorher gelegen hat. Also aus Respekt und Achtsamkeit gegenüber, was es auch immer ist, ein Kienappel, ein Stein, ne, egal, an die Stelle zurück. Und so, und nicht einfach nur so mit ausgeschaltetem Kopf, genau, mit Herz und mit Seele dabei sein. Genau. Also ich finde, der Schamanismus kann uns Menschen da eine Plattform bieten oder ein Werkzeug bieten, um wieder zurückzukommen zur ursprünglichen natürlichen Achtsamkeit und auch Verbindung gegenüber dem, was ist. Aber das mit den Pflanzen, das habe ich auch schon irgendwann mal erfahren, ne, dass die Pflanzen reagieren. Die reagieren auch auf die sie regelmäßig gießen, aber also meine Zuhause in der Wohnung Pflanzen hat und die ihnen wohltun und die erkennen auch Menschen, die ihnen irgendwie schon mal ein Blatt abgerissen haben oder so, und wenn der vorbeigeht, dann reagieren die auch drauf. Ja, es ist total spannend. Also, ja. Und dass wir
Ja.
auch nicht dahin kommen können, das Essen einzustellen, das ist auch klar, weil wir ja mit unserem Körper hier sind. Genau.
Ja, im Grunde genommen spricht die ganze Natur die Emotionalsprache. Also Emotionen ist wie eine universelle Sprache und jedes Lebewesen spricht diese Sprache auf eigene Art und Weise, im eigenen Dialekt. Also auch Tiere haben ein Gefühlsvermögen, auch selbst Steine haben auf der basalsten Ebene so etwas wie ein Bewusstsein, so etwas wie ein darin wohnendes Wesen und dadurch auch eine Art Empfindungsvermögen. Auf der basalsten, grundlegendsten Ebene und von dem Mineralreich in das Tier- und Pflanzenreich steigt das Empfindungsvermögen und dennoch ist das wie eine universelle Sprache, wenn wir mit unserem geöffneten Herzen uns emotional mit der Tierwelt, mit der Pflanzenwelt rückverbinden, dann kriegen wir irgendeine Art Echo, irgendeine Art Feedback zurück. Vielleicht nicht in der gleichen Sprache, aber in einer anderen Sprache. Und so können wir über Gefühlsempfindung im erweiterten Bewusstsein, vor allem in der Natur einfach ein Echo finden, ein Echo unserer Seele, ein Echo unserer inneren Landschaften, weil im Grunde genommen jeder Stein, jeder Baum, jedes Tier ist ein Teil von unserer universellen Seele, ist ein Teil unserer selbst, spiegelt uns eine Facette von dem, was wir auch sind. Und so durch den Wald zu gehen und zu wissen, ich bin auch Baum. Ich bin nicht nur Mensch, der am Baum vorbeigeht, ich bin genauso Baum, der da steht. Und das ist eine Art, sich zu erleben, die transformiert das gesamte Bewusstsein, wo man wirklich mitbekommt, ich schaue zwar Zeit meines Lebens aus meinen Augen, aber im Grunde genommen, auch Bäume besitzen sowas wie Wahrnehmungsorgane, Sinnesantennen, Augen, könnte man sagen. Und mal durch die Augen des Baumes auf die Welt zu schauen, ist eine ganz, ganz wundervolle, tiefe Erfahrung.
Ja, also ich habe schon ein paar Mal, aber das habe ich nur im Sommer gemacht, wenn die Bäume in ihrer ganzen Kraft stehen, dann habe ich mich an einen Baum hier und da ge gesetzt und habe meditiert und mich mit dem Baum verbunden. Und jeder Baum, mit dem ich das gemacht hatte, war eine ganz starke Lichtsäule und war direkt verbunden bis oben zur Quelle von allem, was ist. Also jeder Baum war direkt angebunden sozusagen. Kannst du das bestätigen? Sind es tatsächlich alle Bäume oder sind es sogar alle Pflanzen? Wie ist es?
Pflanzen haben eine vertikale Energieachse. Tiere haben eine horizontale Energieachse. Das heißt, Tiere sind auf diese Ebene gebunden. Wir sind sozusagen, also nach dem Mineralreich, das ist noch eine undifferenzierte Energieebene, kommt das Pflanzenreich mit einer horizontalen Energieausrichtung, dann das Tierreich vertikal, dann das Menschenreich wieder horizontale Ausrichtung. Also wir sind im Grunde genommen die Nachnachfolger in unserem Energiesystem, also rein, wie wir energetisch aufgebaut sind, von den Bäumen. Das heißt, Wurzelchakra, Kronenchakra, nicht umsonst haben diejenigen, die das benannt haben, das in der Analogie eines Baumes gemacht, weil unser Energiesystem genauso aufgebaut ist wie das Energiesystem eines Baumes. Und ja, Bäume und auch Menschen können Mittler zwischen Himmel und Erde werden. Bäume sind es unbewusst auf natürliche Weise, dass sie mit der Energie in den Kosmos gehen und die Wurzeln hier auf der Erde haben. Und Menschen können das in der nächsten Evolutionsspirale bewusst, was Bäume natürlicherweise unbewusst machen.
Wow. Also das finde ich jetzt richtig gut. Und ist es wirklich die Quelle, mit der die Bäume verbunden sind, oder geht die Energie einfach nur hoch?
Sie geht in andere Dimensionen rein. Also Bäume sind transdimensionale Wesen. Ein Teil der Bäume ist manifest, aber wir als Menschen leben ja hauptsächlich in der materiellen Ebene. Bäume oder der Großteil des Bewusstseins der Bäume lebt immateriell. Da ist nur ein kleines Teil von dem Bewusstseinsspektrum wirklich im Physischen verankert. Ein Großteil von dem Bewusstseinsspektrum von Bäumen sind in höheren Dimensionsebenen. Und deswegen sind sie halt auch diese Brückenbauer.
Genau, also ich habe jetzt gerade so die Idee, wenn du Brücke sagst, mir fiel jetzt das Wort Tor ein. Wenn ich mich an den Baum setze und diese Meditation mache und diese Lichtsäule sehe und da bin, kann ich dann diese Lichtsäule nutzen, um sozusagen als Stargate, um in diese anderen Dimensionen zu kommen und da was auch immer für Erlebnisse zu haben? Oder wie ist es?
Ja, natürlich. Die Bäume machen es uns vor, wie man gleichzeitig in mehreren Welten sein kann. Und wenn wir uns mit dem energetischen Portal, dem Tor der Bäume verbinden, dann können wir durchaus mit unserem eigenen Bewusstsein auch wandern. Also, ich meine mal, dass es auf jeden Fall schamanische Techniken gibt, die auch durch Bäume oder über Bäume sich in andere Welten versetzen können. Und das ist etwas, im Grunde genommen braucht es da keine Technik und keine Methodik und kein Wissen dazu. Das ist das, was wir früher natürlicherweise gemacht haben als Mensch, wenn wir mal zu einem Nickerchen uns an einen Baum gelehnt haben und einfach Tag geträumt haben und das Bewusstsein hat sich ganz natürlicherweise abgelöst, ist mit dem Baum in andere Dimensionen hinein. Das haben wir halt bloß so ein bisschen aus dem Wahrnehmungsspektrum verloren und deswegen ist es so wichtig, mit der eigenen Natur, also in der Natur, mit der eigenen Natur wieder in Verbindung zu kommen und dann die Bäume als eine Erweiterung unserer selbst zu betrachten.
Ja, vielleicht haben ja damals unsere Dichter hier im Lande, Goethe und wie sie damals alle hießen, vielleicht haben die ja manchmal an Bäumen gesessen und dann ihre nächsten Werke zu Papier gebracht. Ja, also spannend, wundervoll. Ich habe so überlegt, ist der Wald mit diesen Bäumen, ist es was typisch, was typisches für die Erde? Und gibt es auf anderen Planeten, in anderen Dimensionen oder Universen, gibt's da sowas Ähnliches wie hier, so ein Wald, so eine Baumwesen, die dann Heimat sind für andere Wesen?
Ja, es gibt auf anderen Planeten, also ich kenne natürlich nicht alles, was es da gibt. Ich kann ja nur aus den eigenen Erfahrungen sprechen. Es gibt einige Planeten, da gibt es sowas überhaupt nicht. Da ist wirklich nur karge Wüste. Da ist nicht so viel Lebendigkeit und Vielfalt im Ausdruck von Schöpfungsnatur. Also wir leben hier auf einem sehr, ja, unglaublich lebendig vibrierenden, vielseitigen Planeten einfach. So viel Leben in so vielen Formen. Das ist was Besonderes im Kosmos. Es gibt Planeten, ich kann mich an bestimmte Reisen erinnern, wo es blaue Bäume gibt, die auch deutlich größer sind zum Teil. Es gibt sehr unterschiedliche Arten, wie sich das Leben einfach entfaltet. Und die Natur hat sich wirklich etwas bei der Komposition, der Farbkomposition gedacht, dass der blaue Himmel mit der grünen pflanzlichen Natur und der braunen Erde, das ist eine Farbkombination, die von der Schwingung perfekt auf etwas ganz Bestimmtes abzielt. Grün, die Farbe der Heilung. Das heißt, Grün, die auch die Farbe des Herzchakras. Das heißt, über das Grün in der Natur, das Chlorophyll, kommen wir in bestimmte Bewusstseinsfrequenzen. Und weil die Pflanzen sich entschieden haben, auf diesem Planet grün zu werden, hat es einen bestimmten Effekt auf uns. Und deswegen sind wir als Menschwesen im Grunde genommen so sehr im Herzen, wenn wir nicht gerade mal auf Entfremdungstour sind. Also wir sind als Menschwesen eigentlich sehr herzvolle Wesen und das spiegelt uns die Natur, indem sie sich, ich meine, sie hätte ja auch gelb oder rot werden können. Und die ganze Kombination auf diesem Planeten, der braune Waldboden, die grüne, oder die braunen Stämme, dann die grünen Blätter, der blaue Himmel, das hat eine ganz bestimmte Energiekomposition, die in uns dadurch wachgerüttelt wird. Und andere Planeten haben ganz andere Schwerpunkte. Also da gibt es Planeten, die nicht so sehr im Herzchakra Leben entstehen lassen wollen, sondern mehr im zweiten Chakra. Und dann sind es mehr rote Planeten zum Beispiel. Dann gibt es dort auch ro rote Pflanzen, oder rotes Gebüsch. Und so gibt es einfach überall in der gesamten Schöpfung mit allen Farbfrequenzen unterschiedliche Arten, wie sich Leben ausdrückt und entfaltet. Aber das, was wir hier auf diesem Planeten haben mit diesem Baum, dem Baumwesen, ist wirklich was ganz, ganz Besonderes.
Okay. Wenn ich jetzt mal das Konzept der Inkarnationen nehme und das mit dem verbinde, was du gesagt hast, bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir Menschen, die wir alle hier sind, die Erfahrung machen wollten, auf der Erde im Herzen und in der Liebe zu sein?
Ja, das ist eines der Hauptgründe, oder in die Liebe wieder zurückzukehren. Es sind gerade viele hier, die im Laufe ihrer Inkarnationsreise die Liebe irgendwann mal irgendwo verloren haben. Und jetzt sind wir im Grunde genommen auf einem großen Heilungsplaneten. Ein Wasserplanet mit starker Natur hat immer den Schwerpunkt auf Heilung. Also das Blau, das Grün, Die Erde, das regeneriert Seelen auf ihrem weiteren Weg, tiefer in die Liebe hineinzukommen.
Wasser ist dann reinigend, oder bringt es noch mehr mit?
Genau, es reinigt, es wäscht Altes ab. Es ist das, was man früher vielleicht Läuterungsplanet genannt hat. Also wir sind hier wirklich vor allem in der Jetztzeit. Also es gab andere Zeiten der Erde, wo andere Schwerpunkte auch da waren, aber jetzt haben wir ganz viel Läuterungsenergie, auch Transformationsenergie. Also das Feuerprinzip wird gerade aktiver auf dieser Erde in der kommenden Umbruchszeit, aber im Grunde genommen, ja, Naturplanet, Wasserplanet, das ist wirklich etwas ganz Heilendes, was die Sinnenvielfalt sehr stark anspricht. Also, es ist ein sehr sinnlicher Planet, könnte man sagen. Wasser, weiblich, es ist ein weiblicher Planet, es ist etwas, also wenn man so durch den Wald geht, dass man weiß, dass man gerade auf einem Planeten ist und das Leben noch ganz viele andere Formen annehmen kann als die, die man hier kennt, dann wird es nicht mehr selbstverständlich, sondern wir erkennen, wie groß das Geschenk ist, eigentlich hier zu sein. Hier zu sein, Mensch sein zu dürfen, diese Luft atmen zu dürfen, durch diesen Wald spazieren zu gehen, weil man dann wieder gewahr wird, wofür das eigentlich alles erschaffen wurde. Es wurde erschaffen, um uns als Seelen auf der Rückreise zu begleiten.
Ja, also das erinnert mich, also das Thema Wasser erinnert mich tatsächlich daran, als Kind war ich in jedem Wasser drin, was irgendwie zu kriegen war, egal auch wenn es schon kalt war draußen, da war ich drin. Und ja, ne, so einfach aus Intuition heraus, Reinigung, Heilung, finde ich jetzt, erschließt sich mir jetzt nochmal anders, finde ich gerade sehr logisch. Danke. Und jetzt habe ich natürlich das vergessen, was ich gerade eigentlich sagen wollte. Ah, manchmal bin ich zu luftig, denn dann entflattert mir alles. Ja, also dann komme ich einfach zu einer anderen Frage. Woher bekommst du deine Informationen? Ne, wenn du, also in einem anderen Video hast du auch erzählt, du bist dann so verbunden. Ja, mit was? Oder mit wem bist du verbunden? Mit der Quelle oder mit jemand oder etwas anderem?
Ich versuche mich immer an die höchstmögliche Ebene in mir selbst zu richten, immer hineinzufragen, was ist die höchstmögliche Weisheit, die gerade in mir ist, die ich erreichen kann. Und das ist auch etwas, was sich von Zeit zu Zeit immer wieder wandelt. Also wenn ich mir Beiträge von vor 3, 4 Jahren anschaue, ist das nicht mehr die Wahrheit, die ich jetzt vertreten würde, zum Teil. Und deswegen ist es ein stetiger Wandlungs- und Vertiefungsprozess. Und ich bekomme mit, dass ja die Ebenen, mit denen ich einfach zusammenschwinge und von denen ich die Informationen beziehe, sich auch wandeln über die Zeit.
Okay, also sozusagen das höhere Selbst, ne? So den Begriff habe ich, der ist mir oft
Ja,
begegnet.
genau. Also höheres Selbst, Seele. Ich empfinde mich so, dass die Seele nichts Singuläres ist, sondern etwas Plurales. Das heißt, eine Art Gruppenseele existiert. Gruppenseele der Menschheit, Gruppenseele meiner Inkarnation. Und in dieser Gruppenseele meiner Inkarnation gibt es ganz unterschiedliche Wesen, die mit dabei sind, die mir helfen, durch mein Leben zu gehen, die ich immer wieder frage.
Okay, also sind die Krafttiere, also ein Schamane hat ja dann so seine Krafttiere, die ihn immer oder zeitweise begleiten. Denn sind es eigentlich eigene Anteile von anderen Leben?
Ja, könnte man so sagen. Also, ich spreche gerne vom geistigen Team, ne? Und die Krafttiere sind symbolische Stellvertreter für geistige Helfer, für das geistige Team, für die Seelenstrukturen, die wir haben. Es werden ja auch meistens sehr archetypische Tiere ausgewählt, die mit bestimmten Qualitäten und Stärken auftreten. Und dadurch können wir uns über die Tierwelt natürlich rückverbinden zur geistigen Welt. Welche geistigen Helfer haben ähnliche Qualitäten und Eigenschaften wie bestimmte Tiere? Und dann erscheinen uns vielleicht nachts, wenn wir träumen, ne, ein Falke oder ein Bär. Und das ist die Art, wie die Seele zu uns spricht. Weil wir kennen ja auf dieser Ebene nur die Dinge, die wir sehen, erst einmal. Und die geistige Welt zeigt sich uns nicht in Formen, die wir gar nicht kennen. Das heißt, wenn sie sich in ihrer ursprünglichen Form, also nehmen wir mal an, wir haben Außerirdische in unserem geistigen Team, die ganz anders aussehen, als wir hier alles erfahren, dann würden wir uns vielleicht sehr erschrecken. Und das geistige Team stellt sich dann so vor, in einer Art, wie wir es gewohnt sind in der uns umliegenden Umgebung. Und dann erscheint es halt als ein Bär oder als ein Tier dieser Welt, obwohl das Bewusstsein vielleicht auch von jenseits dessen stammt.
Ja, das heißt, wenn ein Mensch in Form von Engeln, ne, so Wesen wahrnimmt, dann könnte ein anderer eine ähnliche Energie dann halt als ein bestimmtes Tier wahrnehmen, sozusagen.
Ja, die geistige Welt zeigt sich uns auf eine Art und Weise, wie wir bestmöglich damit in Verbindung gehen können. Also, das heißt, es spielt ja keine Rolle für die geistige Welt, welche Form es eigentlich ist. Die Energieebene spielt die Rolle. Und wenn ich offen für die Engelwelten bin und das zum Teil meiner Welt gemacht habe, dann erscheint mir die geistige Welt in Form eines Engels. Wenn ich die Offenheit nicht habe, dann erscheint mir vielleicht einfach die Vision einer Libelle oder irgendwie die oder eines anderen Tieres mit der gleichen Energie. Also auch dort dürfen wir durch die Formebene schauen, lernen und Energiespürigkeit ausbilden. Was lebt als Wesen hinter den Formen, die wir tagtäglich sehen?
Ja, das fand ich jetzt auch persönlich tatsächlich sehr spannend. Jetzt möchte ich doch noch was Persönliches fragen. Welche Fragen ha Ja, vielleicht kann ich so fragen, welche Fragen hast du dir gestellt damals, als du begonnen hast, diesen speziellen inneren Weg zu gehen?
Eine große Frage, die mich immer wieder beschäftigt hat, ist, wo sind wir eigentlich? Was macht diesen Planeten so aus, auf dem wir uns bewegen? Was ist der Unterschied zwischen diesem Planeten und anderen Planeten? Warum ist der Mensch so, wie er ist? Und was für eine Geschichte hängt da dran? Warum haben wir uns so sehr entfremdet? Warum sind wir so sehr ins Vergessen gefallen? Das sind Fragen, die mich sehr, sehr bis heute bewegen und beschäftigen. Und dann natürlich, wie können wir aus dem wieder zu einem natürlichen Miteinander finden? Wie kommen wir wieder in den nächsten Zyklus rein, wo ein heilsames, heilendes Miteinander gelebt werden kann? Und im Grunde genommen, in der gesamten Beschäftigung mit allen Themen, die zu mir kommen, ist ein roter Faden und es geht um das Bewusstsein, was sich selbst wieder erkennt. Geht darum, dass wir mal wieder erkennen, wo wir uns rein manövriert haben, Fremdheitsbewusstsein, was das Resultat, das Endprodukt, die Endstufe des getrennten Bewusstseins ist. Das erleben wir gerade auf der Bühne der kollektiven Projektionsleinwand. In Form all der Kriege auf diesem Planeten zum Teil. Also das ist wirklich die Endstufe des getrennten Bewusstseins dort. Und was taucht auf, wenn wir das überwinden? In welche Form des Miteinanders kommen wir dann? Wie empfinden wir uns mit anderen Lebewesen auf diesem Planeten? Wie empfindet sich der Planet ganz grundsätzlich? Was ist das Gefühl von Gaia? Was ist der Traum von Gaia für uns als Menschwesen? Und wie können wir immer tiefer das leben, wofür wir hier sind? Und wofür Gaia diesen Erfahrungsraum Erde kreiert hat.
Ja, ich habe vor Jahren habe ich so das Gefühl gehabt, dass wir Menschen eigentlich, so wie wir eigentlich gemeint sind, die Hüter als Hüter der Erde hier sind oder hier sein sollten. Und wenn es so ist, was hüten wir hier?
Eine sehr gute Frage. Tatsächlich scheue ich mich so ein bisschen mit Worten, eine Antwort darauf zu formulieren, weil das, was dort gehütet wird, derart heilig und kostbar ist, dass es nicht in das Reich der Worte gezogen werden möchte. Es ist im Grunde genommen ein ganz großes schöpferisches Geheimnis, was wir hüten, was wir bewahren sollten. Aber wir sind ja unserer Funktion nicht so richtig gerecht geworden in den letzten Jahrtausenden. Deswegen haben andere Wesen zum Teil die Funktion miterfüllt, mit unterstützt, dass wir wieder in die Bewusstseinsebene kommen, wo wir auch wirklich Mensch sein können hier. Wir leben ja gerade irgendetwas, was unserer menschlichen Funktion widerstrebt, also was dem nicht gerecht wird. Und es geht, wenn man es mal ganz allgemein formulieren möchte, um Schöpfungswissen, um das Wissen, wie man Tiere und Pflanzen und alle Lebewesen in so einem Erfahrungsraum in ein höheres Bewusstsein führen kann.
Darum geht es momentan oder grundsätzlich schon immer auf der Erde.
Momentan geht es darum, dass wir etwas rekorrigieren, wo wir mal hineingefallen sind. Aber auch im natürlichen Zyklus, haben wir durch schöpferische Mittel, durch die Anwendung von Energiebewegung im eigenen System gelernt, wie Leben entsteht, wie Schöpfung entsteht, wie Bewusstsein in der Form heranwächst, zu immer höheren Bewusstseinsformen. Also das ist etwas, was man auch generell formulieren kann, was auch dann wieder auf uns zukommt, wenn wir die Getrenntheitsphase überwunden haben. Dann werden wir auch lernen, also bei manchen Menschen, die schon in einem wacheren Bewusstsein sind, ist das dann so, dass sie so mit der Natur zusammenleben, dass die Natur wirklich die Funktionen erfüllt mit dem Menschen für den Menschen. Also wenn der Mensch der Natur dient, dient der Natur auch dem Menschen. Und dann ist es im Grunde genommen die Aufgabe des Menschen, um es mal biblisch zu formulieren, jedem Ding seinen Namen zu geben. Das heißt, jeder Pflanze, jedem Tier seine Funktion im großen Ganzen zu zeigen. Das können wir aber nur dann, wenn wir unsere Funktion auch wirklich leben. Wenn wir das leben, wofür wir hier sind, dann wird es unsere Aufgabe als Mensch sein, die Tiere an sich selbst zu erinnern, was ihre Aufgabe im großen Ganzen ist. Die Pflanzen wieder daran zu erinnern, was ihre Aufgabe im großen Ganzen ist. Das ist ein ganz tiefes, heilerisches, schamanisches Wissen, was da wieder aktiviert wird. Und dann können wir, so wie der Mensch zu sich erwachen kann, so können auch Tiere und Pflanzen zu sich erwachen und nächst höhere Evolutionsstufen dadurch beginnen. Das heißt, wir können Tiere daran erinnern, wer sie sind, welche Aufgaben sie haben. Und darüber kann der Same für ein höheres Bewusstsein in einer Tierspezies angelegt sein. Und so kann der gesamte Weltenorganismus, die gesamte Weltenschöpfung auf allen Ebenen die nächsthöheren Bewusstseinszyklen beginnen. Das ist etwas, wo der Mensch ursprünglich als Schöpferbewusstsein die Samenlegung in unterschiedliche Speziesgruppen rein manifestieren sollte. Also einfach Schöpfungssamen, wie Leben entsteht, durch Namensgebung, durch Formgebung, durch Schöpfung. Das ist eine unserer Aufgaben.
Das finde ich jetzt spannend, weil ich persönlich habe bisher gedacht und gefühlt oder ich glaubte zu fühlen, dass sobald wir etwas oder jemand einen Namen geben, dass dann schon so eine Art Trennung passiert.
Ja, ist auch sehr richtig, wenn wir diesen Namen aus dem Verstand herausgeben. Was ich jetzt mit Name bezeichne, ist im Grunde genommen die Seelenmusik. Das ist das, was auf höherer, schöpferischer Ebene als Blueprint für etwas angelegt ist. Also ich spreche hier nicht davon, dass mein Name irgendwie Robin ist. Das ist nicht die Ebene der Namen, die ich gerade meine. Ich meine den wahren Namen, den Schöpfernamen. Und das ist die Schwingungssignatur auf einer seelischen Blueprint-Ebene, die wir wahrnehmen können, auch in anderen Speziesgruppen. Wir sehen sozusagen den wahren Namen von einem Tier, indem wir uns mit unserem Bewusstsein auf eine andere Ebene begeben und dort die Blaupause, also die schöpferische Grundformel dieses Tieres wahrnehmen. Und früher war es so auf dieser Erde, dass wir die wahren Namen gesungen haben. Also es war jetzt kein Wort, sondern es war ein Seelengesang, den wir Tieren und Pflanzen vorgesungen haben, um sie an sich und ihre höhere Schöpfungsbestimmung zu erinnern. Und das ist das, was wir beitragen können. Also es ist sprachlich ein bisschen schwierig, also weil, ne, im Verstand Name, natürlich, das ist Trennung, aber es gibt wahre Namen, die man jetzt nicht so einfach aufschreiben könnte, sondern die im Grunde genommen eine Seelenmusik wiedergeben.
Das ist ja wundervoll, weil ich habe von einem natürlich lebenden Volkgruppe Stamm gelesen, wo ich echt nicht mehr sagen kann, auf welchem Kontinent die leben. So eine Einzelheiten entfallen mir manchmal. Auf jeden Fall, jedem Kind, was dort geboren wird, wird von der Gruppe rundherum ein Lied mitgegeben. So für das ganze Leben von diesem
Ja.
Menschen. Und so zu bestimmten großen Ereignissen, wie zum Beispiel eine Hochzeit oder andere Dinge, da wird dann dieses Lied dann von allen gesungen, von diesem bestimmten Menschen. Und am Ende seines Lebens, wenn dieser Mensch gestorben ist, dann wird dieses Lied ein letztes Mal gesungen und dann nie wieder. Und dann ist es ja nicht nur was Schönes so für Herz und Seele, sondern dann hat es ja eine richtig unglaublich tiefe Bedeutung, mir wurde es gerade gerade Gänsehaut, eine unglaublich tiefe Bedeutung. Das ist ja wow.
Das ist die Art, wie wir früher gemeinsam in Verbundenheit mit den höheren Ebenen gelebt haben. Das heißt, die Eltern haben die Seelenmusik der Seele, die inkarnieren wollte, gehört, gesungen, ein Lied daraus gemacht. Und das ist das, wie Schöpfung funktioniert. Also das heißt, bevor man ein Kind zeugt, hat man die Seelenmusik im Ohr und empfängt sie auf mehreren Ebenen. Das kann man aber jetzt nicht nur mit Menschen Seelen machen, sondern mit auch allen anderen Seelen. Also jeder Baum hat eine Seelenmelodie, ein Seelenklang, könnte man sagen. Und wenn man jetzt durch den Wald geht und diesen Seelenklang der Bäume hören kann und ihn dann auch zu singen versteht, dann kriegt man mit, dass man in den Bäumen ein höheres Bewusstsein aktivieren kann dadurch.
Wow. Und ich dachte immer, die haben das schon, das höhere Bewusstsein.
Sie haben es, aber sie haben es unbewusst. Das
Oh.
heißt, sie sind unbewusst mit den höheren Ebenen verbunden. Wir können es durch den Transfer, dass wir bewusst in die sechste Dimension, also das ist diese Feldebene, wo der Seelenname abgespeichert ist nach meiner Wahrnehmung, das können wir auslesen und übersetzen und dann entsprechend vorsingen. Und das fügt dem Baum oder dem Tier eine weitere, es eröffnet das Tor zu einer weiteren Entwicklungsspirale.
Denn sind auch alle Pflanzen und Tiere hier, um sich zu entwickeln, höher zu entwickeln?
Natürlich. Und
Alles. Okay.
die meisten Tiere oder ein Großteil der Tiere auf diesem Planeten leben außerhalb unseres Planeten schon in höher entwickelten Formen. Also es gibt ganz viele, ja, Wesen, die wir hier als Tiere kennen, die eigentlich extraplanetar, also in anderen Dimensionsebenen oder auf anderen Planeten, schon sehr hochentwickelte Formen bereits vollzogen haben, bereits sehr hochentwickeltes Bewusstsein bereits verkörpern.
Und warum sind Sie dann als Tier bei uns hier?
Um uns zu helfen.
Yeah! Also doch, wir haben doch ein bisschen Hilfe.
Ja, genau. Also gerade, also Delfine, Wale,
Ja.
Katzen, zum Teil Hunde, manche Spinnensorten. Es gibt ganz viele, ja, ich weiß es von Bienen auch, dass es Planeten gibt, wo Bienen leben, also in hochentwickelter Form. Das sind sehr, sehr stark in solaren Räumen, Schwingungsräumen. Und so gibt es viele, viele von unseren Tieren in hochentwickelter Form auf anderen Dimensionsebenen.
Also das finde ich jetzt ganz schön. Ja, also in dieser großen Wandlungszeit, in der wir uns befinden, wird ja auch von einigen gesagt, ja, das müssen wir alles alleine machen, wir Menschen und so, ne? Und da kommt jetzt kein Heiliger irgendwer, der das alles für uns regelt, aber ein bisschen Unterstützung haben wir dann ja doch und die ist jeden Tag um uns herum. Das finde
Genau.
ich so schön.
Es ist alles da und wir leben in einem fraktalen Universum. Das heißt, alles, was es in der gesamten Schöpfung gibt, gibt es in Kleinform hier auf dieser Erde. Und die ganzen großen Zivilisationen und Völker, die es irgendwo in anderen Dimensionen gibt, gibt es in Kleinform in den ersten Evolutionsstufen in Form der Tiere, die wir hier kennen auf unserem Planeten. Es öffnet uns die Augen, dass wir die Natur, die Tiere, die Pflanzen anders betrachten lernen, wenn wir wissen, womit diese eigentlich verbunden sind. Ich glaube, wirken lassen,
Ja.
sacken lassen, integrieren, mit neuen Augen auf die Natur schauen, das entdecken, was hinter der Form liegt, sich wieder mit den Wesen, mit den Pflanzenwesen, den Devas, den Tierwesen wieder rückverbinden und dann ja einfach spielerisch damit umgehen, wieder in den Schöpfungstanz eintreten mit der Natur zusammen. Das ist das, wofür wir hier sind. Ja.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir total für dieses Gespräch und für die, ja, Dankeschön.
So gerne.
Tschüss.